Info
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1992.
Herzlich willkommen hier auf der Frequenz von Radio Dreieckland. 36 Grad meldet der Wetterdienst heuer. Jetzt ist es ein bisschen frischer geworden, der Himmel aber weiterhin strahlenblau über dem Freiburger Grätergelände. Kurz, ideale Infobedingungen, die Taktik, das verriet der Teamchef heute Nachmittag. Wie immer aggressiv, bissig nach vorn, der Gegner stark und dann verstecken wir das Dümmste, was der Mannschaft im Moment passieren könnte. Zur Mannschaft selbst, immer noch ist Trautl Gönnel hier auf Bärenhaber verhindert. Für sie ist mit Josef Dreyer für mich ein Routinier im Team, der seine Sache bislang bis auf kleine Batzer tadellos gemacht hat. Für den sicheren Rückhalt sorgt auch wieder heute Spielmacher Andreas Klug, der mit viel Übersicht für die technischen Finessen im Spiel verantwortlich sein wird. Und heuer zum letzten Mal Jörg Fichtner, oft etwas hitzköpfig, wenn es hinten eng wird, aber im Grunde ein solider Mann. Abschlussspiel also in dieser Formation. Im Laufe der Saison werden dann Gönnel und Klug aussteigen, sodass von dem Team ansonsten nicht mehr viel übrig bleibt. Doch das ist Schnee von morgen, jetzt in medias res, wie der Lateiner sagt, zur Sache.
Platzverweis für Hausbesetzer.
In Karlsruhe soll dies zumindest nach Vorstellung von Stadtverwaltung und ihren Bundesgenossen durchgesetzt werden, mit hanebüchenden Argumenten gespickt gegen den Leuten in der ehemals besetzten Stephanienstraße die fristlose Kündigung zu.
Rote Karte für Radio Frei.
Hier sind es die Interessen der Medienpolitiker bzw. ihrer Hintermänner aus der Industrie, die der Radioinitiative aus Erfurt wohl endgültig ein Bein gestellt haben. Ihr Lizenzantrag wurde negativ beschieden, werden uns später hier im Studiogespräch wohl zwei Mitarbeiterinnen der Initiative berichten.
Gestolpert auf der Zielgerade.
Das Ost-Boulevardblatt Super. Einst als Konkurrenzblatt zur Bild-Zeitung vom Burda-Konzern ins Leben gerufen und insofern durchaus mit Siegerallüren an den Start gegangen, sitzen die Garanten von Peinlichkeiten nun gescheitert auf der Trainerbank, meinte so in etwa unser Interviewpartner vom Neuen Deutschland.
Bleibt diesmal beim Säbelrasseln?
Fragt sich nicht nur die Menschen im Nahen Osten. Schon wieder sind US-Kriegsschiffe unterwegs an den Golf, schon wieder Drohgebärden aus den USA. Zu Hintergründen von UNO-Engagement und US-Politik in Sachen Irak sprachen wir mit Karim Keller aus Hamburg.
Abseitsfalle für internationale Politik in Jugoslawien.
Der Bürgerkrieg nimmt immer grausamere Formen an. Die Fronten sind hier kaum noch zu durchblicken, zwischen all dem die Zivilbevölkerung. Um wenigstens ihre nackte Existenz zu retten, bleibt vielen nicht mehr als die Flucht. Dies, insbesondere auch Deserteuren zu ermöglichen, setzen sich unter anderem Leute von der AG Wehrdienstverweigerung in Wien ein. Wir sprachen mit Peter Steirer.
Und außerdem die ganze Zeit die Telefonnummer hier im Studio 31 028 mit Freiburger Vorwahl. Und zuvor gibt es natürlich auch Kurznachrichten.
La ballerina si chiama Bella Russa.
Die Zeitschrift Natur verleiht monatlich einen Hammer für den größt anzunehmenden Unfug. Im August traf es den Schweizer Kernsicherheitler Serge Prêtre, der auf der Jahrestagung Kerntechnik in einem Vortrag versuchte, die Kritik an AKWs als mythisches Problem darzustellen. Der Mensch sei ein amphibisches Wesen, so Prêtre. Wissenschaftler verkörpern dabei den trockenen, nüchternen Teil der Tatsachen. Die meisten anderen Menschen schwemmen dagegen hilflos im Meer der Symbole. Der alte Mythos der Befleckung der Natur mache Zweiteren so sehr Angst, dass sie diese Angst auf Kerntechnologien übertragen würden. Die Zeitschrift Natur schickt diese einseitige Mitteilung nebst zwei weiteren auf Umweltschutzpapier gedruckt an fast alle Medien in der BRD. Eingelegt sind diese drei Blätter allerdings in eine weiße Hochglanzmappe, die das Logos Natur ziert. Vielleicht die Marketingabteilung von Natur, die damit beweisen möchte, dass sie keine Angst vor ihrer Befleckung hat. Kontraphobisch würde man das in der Psychologie nennen, in der Natur vielleicht mit dem Hammer des Monats September würdigen.
Ja. Mit der Wirtschaft der USA geht es nun recht handfest bergab. Während noch vor einem Jahr über die Zahlungsunfähigkeit der Ex-UdSSR gelästert wurde, steht nun genau dies dem US-Staat Kalifornien bevor. Bereits seit über 3 Wochen gibt es keinen gültigen Haushalt mehr. Der Staat deckt seither seine Ausgaben mit Schuldscheinen. Die Krise wird sich zuspitzen, wenn, wie angekündigt, die 3 größten Banken des Staates ab nächster Woche keine dieser Schuldscheine mehr annehmen werden. Damit wäre Kalifornien handlungs- und zahlungsunfähig. In der Bevölkerung wächst derzeit die Unzufriedenheit mit der Unfähigkeit der Regierenden, der Krise Herr zu werden. Ihnen fällt derzeit auch nichts Besseres ein, als ausgerechnet im Bildungssektor den Rotstift anzusetzen. Schlechte Karten in der Zeit des Vorwahlkampfs in den USA.
Am Freitag ging über das RDL-Info folgende Meldung über den Sender. Donnerstagnacht, 23.07.92 zwischen 1 und 2 Uhr wurde eine Frau von mehreren Männern auf dem Lagerini-Spielplatz in der Baumhütte vergewaltigt. Dadurch ist uns wieder einmal deutlich geworden, dass Vergewaltigung überall stattfindet, auch in unseren sogenannten geschützten Räumen. An alle, wer um diese Uhrzeit etwas gesehen oder gehört hat, melde sich bitte an der Theke vom Strandcafé oder rufe in Radio Dreieckland an. Speziell die 2 Frauen, die die Frau gefunden und ins Café begleitet haben, sollen sich dringend melden. Vergewaltiger, wir kriegen euch. Soweit die Meldung am Freitag. Heute gab es einen Nachtrag dazu. Die Frau, die vergewaltigt wurde, möchte weder bei den Bullen Anzeige erstatten, noch mit der Notrufstelle für vergewaltigte Frauen zusammenarbeiten. Soweit dieser Nachtrag.
Steffi bleibt, prangt an Freiburgs einschlägigen Plakatierstellen auf Flugblättern und Handzetteln. Wobei mit Steffi freilich nicht eine bekannte bundesdeutsche Sportlerin gemeint ist. Steffi steht vielmehr für das Haus in der Stephanienstraße 60 in Karlsruhe. Nach längerem Leerstand, trotz Wohnungsnot in Karlsruhe, war es vor längerer Zeit besetzt worden und damit natürlich ein Dorn im Auge von Stadtverwaltung und Bauwirtschaft. Alle Hebel waren in Bewegung gesetzt worden, um die renitenten Wohnungssuchenden wieder auf die Straße zu werfen. Trotzdem konnte von den Besetzern und Besetzerinnen ein zumindest befristeter Mietvertrag durchgesetzt werden. Gewiss ein Erfolg guter Öffentlichkeitsarbeit in einer Situation allgemeiner Wohnungsnot. Flugblätter waren stets in einer Form und Argumentationsweise verfasst worden, dass auch Adressaten außerhalb des Besetzer- und Besetzerinnenumfeldes angesprochen wurden. In öffentlichen Veranstaltungen war immer wieder darauf geachtet worden, politisch wirksam auch außerhalb der eigenen Strukturen zu werden. Sicher auch ein Grund dafür, dass klassische Hetze gegen sogenannte Chaoten derzeit kaum greift in Karlsruhe. Wobei zur Durchsetzung der Mietverträge noch ein zweiter Bundesgenosse eine entscheidende Rolle spielte. Der jetzige Hauptgegner, die Evangelische Stadtmission Karlsruhe. Wie die Besetzer und Besetzerinnen schreiben, schien der Stadtmission recht bald klar zu sein, dass die Besetzung auch Wasser auf ihre eigenen Mühlen sein könnte. Auf die Mühlen eines geplanten, neu zu bauenden Altenpflegeheimes. Jene Planungen gab es schon recht lang, allein die erforderlichen öffentlichen Gelder wollten nicht so recht fließen. Die Besetzung nun war für die antragstellenden evangelischen Stadtmissionäre eine willkommene Argumentationshilfe. Ein gigantischer Altenpflegekomplex sei doch auch denkbar. Wenige Häuser weiter betreibt das Deutsche Rote Kreuz doch eine ähnliche Einrichtung. Mit ihnen gemeinsam, mit öffentlichen Geldern und natürlich Geldern aus der geplanten Pflegeversicherung, ließ sich dadurch in das lukrative Geschäft der Zukunft schlechthin einsteigen. Da sagt die Stadt natürlich nicht nein, die Gelder sind schon so gut wie zugesagt. Schließlich wäre man auf diese Art und Weise auch endlich die ungeliebten Besetzer und Besetzerinnen los. Derlei Taktik streiten Stadtverwaltung und evangelische Stadtmission natürlich ab. Gern hätten wir euch deren Ansichten zu Gehör gebracht, allerdings war den ganzen Tag über niemand von den wirklich Zuständigen erreichbar. Ob sie allerdings allzu viel Neues zu unserer Meinungsbildung hätten beitragen können, sei ohnehin mal dahingestellt. Mit der Situation hier in Freiburg vor einigen Jahren, als die Auseinandersetzungen um die faule Arbeiterhäuser liefen, ist die Situation um die Karlsruher Steffi nämlich durchaus vergleichbar. Auch hier drückte die Bauwirtschaft unsäglich auf die Tränendrüse. Für die armen, alten Menschen müsste unbedingt eine Wohnanlage her. Dafür müssten nun mal andere Bevölkerungsgruppen, die ebenfalls billigen Wohnraum suchten, wie es dann so heißt, umquartiert werden. Wohin, war damals hier in Freiburg genauso unklar wie heute in Karlsruhe. Und wer sich die Faulerhäuser in Freiburgs Innenstadt ansieht, wird feststellen, dass auch lange nach ihrer Fertigstellung noch jede Menge der alten Wohnungen leer stehen, für die damals unter massivem Polizeieinsatz die Bewohner und Bewohnerinnen auf die Straße geworfen wurden. Wirklich um die Interessen alter Menschen hier in diesem Lande geht es also wohl in keinem der Fälle. In Karlsruhe jedenfalls rückten vor wenigen Tagen erste Vermessungstrupps in der Stephanienstraße an, um für das geplante Altenzentrum Maß zu nehmen. Sie begehrten Einlass in die Steffi, der wurde ihnen von den Bewohnern und Bewohnerinnen allerdings verwehrt, was nun als Kündigungsgrund ausreichen soll, wegen Vertragsbruchs, wie es heißt. Antwort der Leute aus der Steffi: Fristlose Kündigung wegen Vertragsbruch oder fristgemäßer Rausschmiss wegen Einhaltung des Vertrags, das ist die Wahl, vor die sie uns stellen wollen. In der Tat aber ein äußerst wackeliger Boden, auf dem sich die evangelische Stadtmission mit ihrem Kündigungsschreiben bewegt. Allein wegen der Verweigerung des Zutritts für die Vermessungstrupps und der Organisation eines Cafés, die als Verstoß gegen die Gaststättenverordnung gewertet wird, allein deshalb die fristlose Kündigung zu betreiben, scheint doch jenseits der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu liegen, findet beispielsweise der Anwalt der Bewohner. Solltet ihr euch nun ein eigenes Bild von der Situation in der Karlsruher Stephanienstraße machen zu wollen, so bietet sich das kommende Wochenende an. Freitag ab 8 abends ist offenes Plenum für alle, die Sache unterstützen wollen. Samstag, 1. August, dem Tag, an dem die Kündigung wirksam werden soll, ist landesweite Demo, eben gegen die Kündigung, Treffpunkt 12 Uhr, Marktplatz Karlsruhe.
La ballerina si chiama Bella Russa.
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1992.
Thüringen hat ein neues Radio. Antenne Thüringen ist der sinnreiche Name und ganz so neu ist es dann nicht, wenn man sich anguckt, was für Anteilnehmer dieses neue Thüringer Privatradio hat, was seit Juli legalisiert ist. Das ist eine Sula Verlagsanstalt, in der hauptsächlich die Süddeutsche Zeitung und ein SPD-Unternehmen stecken. Dann sind so Sachen wie Thüringisch-Hessischer Sparkassen- und Giroverband, Oppel Eisenach, das Journalistenbildungsinstitut von Holzbrink, die Neue Zeit, ist eine FAZ-Tochter drin und mit einem Hauptanteil, natürlich, wie soll es anders sein, der Holzbrink-Konzern. Dies ist Antenne Thüringen. Mir gegenüber sitzen Leute, die wenig mit Antenne Thüringen haben, obwohl sie Antennchen auch gerne in Thüringen aufgestellt hätten, nämlich in deren Hauptstadt genau, in Erfurt. Wir haben schon öfters über Radio Frei berichtet. Als wir das letzte Mal berichtet haben, sah es eigentlich so aus, als ob ihr hattet ja einen festen Vertrag in der Tasche mit Welle Thüringen, einem anderen Teilnehmer dem Lizenzverfahren. Da hättet ihr zwischen 3 und 6 Stunden täglich aus Erfurt senden können. Jetzt plötzlich diese Antenne Thüringen, wie ist das für euch gekommen? War das völlig überraschend oder habt ihr dann eigentlich im Vorfeld schon damit gerechnet, dass ihr gar keine Lizenz mehr bekommt? Beziehungsweise, dass diese Welle Thüringen, in der ihr nur ein Fenster hattet, keine Lizenz mehr bekommt?
Also eigentlich hätten wir uns reelle Chancen ausgerechnet, zumal also alle Forderungen, die das Privatrundfunkgesetz an die Bewerber stellt, also sprich Pluralität, Widerspiegelung des Landes in der Zusammensetzung und vor allen Dingen auch der lokale Bezug im Programm von uns alle erfüllt waren und wir also auch Unterstützerschreiben und Solidaritätsbekundungen von Erfurtern vorzuweisen hatten und wir also allenfalls eventuell einen Sieg der Watz- oder Borda-Gruppe, sagen wir mal, noch mit logischem Menschenverstand verstanden hätten. Aber dieser Ausgang der Runde ist uns also doch ziemlich suspekt und hat uns also alle sehr deprimiert und überrascht.
Also nochmal, um das für die Leute, die sich da nicht so auskennen, klarzumachen, es haben sich mehrere Leute beworben, mehrere Unternehmen, das sind dann immer Konsortien gewesen, verschiedene Betreiber. Ihr wart bei einem, der witzigerweise hier in Freiburg diese Schwarzwaldradio ursprünglich mal mit aufgebaut hat, der Antenne Thüringen macht, nicht Antenne, sondern Welle Thüringen machen wollte. Und eben Watz, Burda, Holzbrink haben sich jeweils auch noch beworben und dann ist es Holzbrink geworden. Wisst ihr denn, mit welchen Argumenten ausgerechnet Holzbrink das Rennen gemacht hat?
Tja, ich denke, dass die Argumente eigentlich ziemlich undurchsichtig sind. Also es wurde gesagt, dass sie eben diese Forderungen mehr erfüllen, was eigentlich noch nachzuweisen wäre. Und der Vertreter von Welle Thüringen e.V. Wird also in Anklage gehen und ein gerichtliches Verfahren einleiten und die Entscheidung anfechten, womit also ein Senden von Radio Frei immer noch nicht gegeben ist, also ein legales Senden, aber der jetzige Gewinner dieser Runde auch selber nicht zum Senden kommen wird und wir zumindest auf die Art und Weise erstmal Zeit gewinnen.
Ihr habt vorher schon gesagt, dass ihr inzwischen bei Radio Frei so viele seid, dass ihr auch ein bisschen Aufgabenteilung habt, von da euch juristisch auch gar nicht so wahnsinnig gut auskennt, weil das eben unter Umständen andere Leute von euch machen. Trotzdem nochmal, was ihr auch in der neuesten Ausgabe des Freibriefes, also muss man vielleicht auch nochmal sagen, ihr habt euch nicht nur auf das Bänkchen gesetzt und gewartet, dass ihr Radio machen könnt. Ihr habt in der Zeit eben dieses Heft rausgegeben, ihr habt einen Kaffeebetrieb, ihr habt eigentlich sehr viel kulturell gemacht in Erfurt, unter anderem also diesen Freibrief. Und da schreibt ihr, dass diese Antenne Thüringen auch auf euch zugegangen sei und euch angeboten hätte, dass ihr bei ihnen ja auch mitarbeiten könnt, noch vor dem Lizenzierungsentscheid. Könnt ihr das sagen, warum das abgelehnt wurde von euch?
Naja, eine der wichtigsten Aspekte für lokales Bürgerradio ist ja die nicht kommerzielle Arbeit und dieser Punkt wäre also nicht erfüllt gewesen, der uns also einer der wichtigsten in unserem Konzept ist.
Wie denkt ihr, ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt viele Aktivitäten, die ihr auch weitermachen könnt? Weiß ich nicht, oder vermute ich zumindest mal, die unabhängig von der Lizenzentscheidung sind. Wie denkt ihr denn, wird es mit Radio Frei weitergehen?
Ja, wie es mit Radio Frei weitergehen wird, ein Radio ist in erster Linie ein Radio und das wird ab September zu hören sein. Und außerdem werden wir das Kaffeehaus weiter betreiben, was also unser Vereinscafé ist. Wir werden auch versuchen, dort mehr kommunikative Angebote zu machen und anzubieten. Und als Hauptsache ist in der nächsten Zeit wieder geplant, unsere Szeneveranstaltung, die also voriges Jahr im September als Szene 91 bereits stattgefunden hat, also anlässlich des einjährigen Jubiläums von Radio Frei. Und wo also gemeinschaftlich beschlossen wurde, dass dies Jahr am Freitag, 18. September in Erfurt auf dem Petersberg zu wiederholen. Das ist eine Gemeinschaftsaktion aller alternativen kulturellen Vereine in Erfurt, wovon es also schon eine gute Handvoll gibt. Auch ein besetztes Haus wird dabei sein, also die Kids davon. Und wir wollen also mit dieser Sache die alternative Kulturszene in Erfurt mehr an die Öffentlichkeit bringen, uns ins Gespräch bringen und unter die Leute bringen und auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also sagen wir mal Kommunikation betreiben.
Was heißt es denn, ein Radio ist ein Radio und ab September wird wieder gesendet? Ihr schreibt hier, habt hier auch einen Artikel, Radio Frei hat eine neue Chance als Piratensender. Ist es tatsächlich im Moment eure Perspektive, als Piratensender wieder auf Sendung zu gehen?
Perspektive in dem Sinne wohl nicht, weil mehr als 10 Minuten Sendezeit sind ja da reell nicht möglich. Und es ist auch schwierig, da eine Kontinuität der Arbeit von uns aus mit dem Hörer und auch der Hörer mit uns zu betreiben. Aber es ist im Moment die einzige Chance und nicht aufzugeben.
Wie ist denn jetzt die Stimmung in Erfurt bei euch? Ist es sehr depressiv durch diese Entscheidung oder sagt ihr weiterhin, wir haben, also mich hat es immer sehr erstaunt, wenn ich in Erfurt war, was da an Aktivitäten läuft, und seid ihr jetzt auch an einem Punkt, wo ihr sagt, wir sind schon so stark, dass wir irgendwie auf jeden Fall weitermachen, und ist es jetzt eher so, dass, ah nee, komm, wir gehen auch weg und es bringt alles nichts hier?
Ich würde sagen, die derzeitige Stimmung ist gemischt und dass eigentlich dann die Wiederaufnahme unserer eigentlichen Tätigkeit für uns selber wie auch für die Bürger, die an uns interessiert sind und zu uns stehen, also notwendig ist, weil der Freibrief und die anderen Veranstaltungen sind halt eigentlich von der Wertigkeit her nur Nebenprodukte, ja, um auch noch auf andere Weise Kommunikation zu betreiben. Aber ein Radio ist in erster Linie ein Radio, was man hören kann oder mitgestalten kann.
Wir planen im Herbst eine größere Reihe Selbstdarstellung von Sender aus der ehemaligen DDR zu machen. Werdet ihr bei dieser Selbstdarstellung sicher dabei sein? Wollten wir noch an euch rantreten. Die Infozeit läuft uns davon. Ich danke dir mal für das Gespräch soweit und denke, wir werden in Radio Dreigland auf jeden Fall, egal wie es weitergeht, noch mehr über Radio Frei berichten. Danke, dass du gekommen bist. Aus für Super. Erst australischer Verleger Murdoch ausgestiegen und jetzt macht Münchner Hubert Burda die Super ganz zu. Taz beschimpft die Boulevardzeitung für den Osten als Talsohle deutschen Journalismus. Die Super wurde erst im Mai letzten Jahres gegründet. Jetzt lasen sie nur noch 400.000 Ossis täglich. 500 und eine Verdopplung des Preises auf 90 Pfennig wäre notwendig gewesen, dass Super nicht sterben muss. Super hat mehr Gegendarstellungsverfahren als eine Zeitung sonst. Aus für Super bedeutet aus für die Belegschaft und aus für das umgebaute Betonplattenwerk in Ostberlin. Super arbeitete immer an der Schmerzgrenze. Marcel Braumann vom Neuen Deutschland sagt, Super starb am Schamgefühl der Leser. War Unterschied zwischen Bild und Super wirklich so groß? Marcel Braumann von der Neuen Deutschland antwortet.
Ich würde sagen, sie war, was den Unterhaltungswert angeht, unabhängig jetzt mal von der journalistischen Recherchequalität in vielen sogar besser als die Bild-Zeitung. Und einen grundsätzlichen qualitativen Unterschied, etwa in der Art und Weise, wie mit den, ich sag mal so, Opfern von Berichterstattung umgegangen wird, Stichworte Stasi-Debatte oder ähnliche Dinge, kann ich nicht erkennen. Das ist sicherlich nicht der markante Unterschied zwischen Bild und Super gewesen. Für mich stellt sich der markante Unterschied so dar, dass Super bei zwei Themen wesentlich aggressiver gewesen ist. Thema Nummer eins, die ganze Vergangenheitsdebatte in der ehemaligen DDR. Und Thema Nummer zwei, die Behandlung des wirtschaftlichen Umbruchs, wo Super in noch wesentlich deutlicherer Weise als Bild auf Wirtschaftswunder und Ähnliches hingeschrieben hat. In beiden Punkten lag Super voll daneben, was sich dann natürlich auch in einem Auflagerückgang auf die berüchtigten 375.000 niedergeschlagen hat, die eben bei Weitem nicht ausreichen. Nur auch das ist kein qualitativer Unterschied gewesen. Ich würde so sagen, die Bild-Zeitung ist aus ihrer 40-jährigen Tradition halt eher in jenem Opportunismus des Journalismus geschult, der auf bestimmte Zeitströmungen besser eingehen kann, als dass die super gewesen ist und der von daher auch weniger Fehler produziert, die die Auflage runterdrücken.
Jetzt wird öfters in der Presse so getan, als sei es eine Frage des guten Geschmacks, an dem die super Ausrufezeichen gestorben ist. Du selber schreibst, super verstarb am Schamgefühl der Leser, so der Titel deines Artikels am Freitag bzw. Samstag. Aber das wird dir dann doch nicht ganz stimmen. Oder glaubst du wirklich, dass es das Schamgefühl der Leser war, die dieser Zeitung das Ende beschert haben?
Ich denke, es war eine Mischung. Einerseits hat super den Bogen, den auch Bild weit ausreizt, was bestimmte Sensationseffekte angeht, effektiv überspannt. Beispielsweise, um ein markantes Beispiel der letzten Wochen zu bringen, das Abbilden einer auf 50 Zentimeter zusammengeschrumpften, verkohlten Leiche auf der Autobahn unter der Überschrift »Das war ein Mensch«, ist ein Punkt, wo die Bild-Zeitung sagen würde, naja, das machen wir vielleicht doch nicht. In den Punkten ist super sicherlich weit über die Grenzen hinausgegangen. Ich glaube auch, dass, und das zeigt ja auch den Rückgang der Auflage der Bild-Zeitung, das zeigt den Rückgang der Auflage der anderen Boulevard-Zeitungen aus dem Gruner und Jahr Verlag, etwa Berliner Kurier, dass bestimmte sehr drastische Effekte bei den ostdeutschen Lesern, ich sag mal so, nicht so verkraftet werden in größerer Zahl wie in Westdeutschland. Man mag das eigentlich nicht. Und das ist sicherlich von den Strategen dieser Blätter nicht erkannt worden. Von daher ist super sicherlich auch am Schamgefühl der Leser zugrunde gegangen.
Ich sprach heute Morgen mit einem der führenden Leute vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. Die werten seit Jahren Zeitungen aus, haben die super nicht systematisch ausgewertet. Deswegen wollte er auch kein Interview geben. Er sagte aber, was er so beim Durchlesen auf den ersten Blick sagen würde, ist, dass die super ein Konzept zumindest gehabt hätte, in einem wesentlich schärferen Ton einen Ost-West-Gegensatz anzusprechen, aber systematisch immer an der falschen Stelle, wo es vollkommen falsch wäre, auf Sachen aufmerksam zu machen, während es an anderen Stellen richtig gewesen ist. Die Zeitung ist ja auch angetreten als Zeitung aus dem Osten für den Osten. Was würdest du denn von dieser These halten, dass sie in sehr scharfem Ton versucht hat, einen Ost-West-Gegensatz aufzubauen?
Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, dass es zum einen mal falsch ist von der ideologischen Herkunft der Super, weil die Super von ihrer Führungsspitze her, Chefredakteur Bartels und auch Chefkolumnist Reginald Rudolph, das sind also, ich sag mal so, sehr weit rechts stehende sogenannte patriotische Konservative, die ein sehr starkes Bild von deutscher Einheit haben. Und wenn man die Super regelmäßig liest, und das Problem ist halt, dass natürlich die meisten Interpreten aus dem Westen die Super deshalb schon nicht regelmäßig lesen, weil sie dort nicht erscheint, dann stellt man fest, dass statt Ost-West-Gegensatz vielmehr eigentlich anderes auf der Tagesordnung gestanden hat. Zum Beispiel, dass den Ossis wiederholt mitgeteilt wurde, warum sie gar nicht mehr verdienen können, weil ja die Produktivität noch nicht hoch ist. Dass den Ossis mitgeteilt worden ist, dass ihre ganze Erziehung daneben gewesen ist und auf totalitäre Dinge hin orientiert ist. Man hat ja auch wiederholt Kommentatoren wie einen Gerhard Löwenthal eingesetzt, der ja nun woanders eigentlich schon nicht mehr vermittelbar ist, wahrscheinlich nicht mehr bei der Bild-Zeitung, und hat also dort auch unter Einsatz konservativer Wirtschaftsjournalisten eigentlich sehr stark versucht, ich sag mal so, die Kohl-Doktrin, wie man es im Osten machen müsste, den Leuten hier beizubringen. Das war sicherlich nicht im klassischen Ost-West-Gegensatz, wie man sich das vorstellt, sondern war sehr pointiert eine Variante der Bonner Politik. Nur, man hat dann sehr scharf Gegensätze aufgebaut innerhalb der Ostbevölkerung durch eine scheinbare Aufspaltung in die unbelasteten Leute, die natürlich die Superleser sind, und die Belasteten, die, wie es der Rudolph mal formuliert hat, den Leuten 40 Jahre ihres Lebens gestohlen haben. Und diese Aufspaltung hat man bis zuletzt auch versucht durchzuhalten. Ich erinnere daran, dass die Super jetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Bild-Zeitung Herrn Stolpe schon sehr freundlich behandelt hat und auch die anderen Springerblätter, immer noch bis zuletzt immer nur vor IM-Sekretär und ähnlichen Dingen gesprochen hat, noch eine Schlusskampagne gemacht hat, wo ja auch der Burda Verlag aus München eingegriffen hat mit einem Telefax und schrieb, das sei jetzt doch wohl etwas überzogen. Also ich denke, dass diese Spaltung der Ostdeutschen selber als Thema, das heißt, ihr seid die Guten und die Bösen, die euch früher gequält haben, hindern jetzt durch ihre Seilschaften euren Aufschwung, dass das eine viel größere Rolle bei Super gespielt hat als der klassische Ost-West-Gegensatz. Super selber beruft sich ja auch auf wissenschaftliche Untersuchungen aus Berlin. Dass die Bild-Zeitung das viel stärker tut, das glaube ich auch. Also die Polarisierung zwischen dem armen, übers Ohr gehaltenen Ossi und dem raffgierigen Wessi ist, wenn man da Sprachanalysen mal verfolgt, bei den Bild-Ost-Ausgaben im Unterschied zu Bild-West-Ausgaben viel stärker ausgeprägt, als das jemals bei der Super gewesen ist. Also man darf sich da nicht durch diese Einstiegsüberschriften wie Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen, ganz Bernau freut sich, wo ja immer alle drauf sich zurückziehen, irritieren lassen. Das war die Gründerphase mit dem Herrn Franz Josef Wagner, der ja schon längst wieder weg ist. Und das hat es eigentlich danach kaum noch gegeben. Mhm.
Kommen wir jetzt zu den Leuten, die jetzt alle wechseln. Du schreibst auch mal, dass immerhin innerbetrieblich das ganz gut gewesen sei, es seien Schmutzzulagen übertariflich gezahlt worden, Funktelefone, andere Machtinsignien für die Redakteurinnen und Redakteurinnen. Insgesamt gibt es wohl 600 Arbeiter und Arbeiterinnen in der Druckerei. Wie sieht es denn im Moment aus? Wie wird es mit den Beschäftigten weitergehen?
Also nach mir vorliegenden Zahlen sind es in der Druckerei, das sind die aktuellen Zahlen, die der Verlag sagt, sind es 200 gewesen. Ehemalige Zementarbeiter eines Betonplattenwerkes, die im Schnellverfahren umgeschult worden sind, damals von Herrn Burda, und die zumindest befürchtet, dass die Gewerkschaft nun kaum Aussichten haben, von anderen Verlagen übernommen zu werden. Der Springer Verlag macht bekanntlich auch Personaleinsparungen. Gruner und Jahr braucht niemanden. Zudem ist der Boom in den Ostdruckereien, der unmittelbar nach dem Fall der Mauer durch den neuen Markt entstanden ist, längst vorbei. Das heißt, es haben überhaupt nur noch höher qualifizierte Leute eine Chance, die es dort nur in geringerem Umfang gibt. Deren Perspektiven sind also sicherlich sehr schlecht. Es sei denn, es gelingt ihnen, Herrn Burda als Interessenausgleich jetzt abzufordern, noch eine neue nachträgliche Qualifikation zu bekommen. Da müsste man natürlich fragen, wer das durchsetzen soll, weil einen ernstzunehmenden Betriebsrat es dort nie gegeben hat. Das waren die Drucker. Bei den Journalisten, denke ich, muss man klar unterscheiden zwischen denjenigen, die aus dem westdeutschen Boulevardjournalismus kommen, insbesondere zahlreiche Leute von der Bild-Zeitung, die werden wahrscheinlich ihre Koffer packen und dort in dem Bereich wieder etwas finden. Schwieriger ist es für diejenigen, die etwa von ADN oder von anderen ostdeutschen Verlagen gekommen sind, die in die Abwicklung getrieben wurden und Super sozusagen als Notlösung genommen haben, um ihre materielle Existenz zu bestreiten. Die stehen natürlich nun in Konkurrenz zu einer sehr großen Zahl von arbeitslosen Journalisten, insbesondere hier im Ostteil von Berlin, und dürften schwierige Aussichten haben und sich sicherlich auch getäuscht fühlen von einem Verleger, der ja angetreten ist, hier den großen Aufschwung auch in dem Bereich zu organisieren. Hm.
Der Zeitungsmarkt, das ist vielleicht die letzte Frage, in Ostdeutschland ist sehr eng, daran sind Sie sicher auch gescheitert. Wie würdest du das denn als Mitarbeiter einer Zeitung sagen, die aus der ehemaligen DDR kommt? Ist denn sowas tatsächlich nötig, eine Zeitung, die quasi von dort kommt, quasi auch extra explizit auf ehemaliges DDR-Publikum zugeschnitten ist, quasi als mediale Verlängerung dieser Komitees für Gerechtigkeit? Ist sowas überhaupt sinnvoll?
Ich weiß es natürlich nicht. Ob du unterstellst, dass das ND inzwischen die mediale Verlängerung der Komitees für Gerechtigkeit wäre?
Nein, das war...
das wird man sehen müssen. Ich denke, dass es notwendig ist, dieses neudeutsche Wort, spezielle Befindlichkeit, die es hier nochmal gibt und die auch von Diestel bis Gysi die Leute eint, weil sie einfach in einem wesentlich höheren Maße als im Westen ähnliche Probleme haben. Das heißt, die Gesellschaft ist noch längst nicht so ausdifferenziert. wie das im Kapitalismus üblich ist, dass es notwendig ist, dies in einer journalistischen Weise zu bearbeiten, die vom Ort her kommt, ohne dass man sich einigelt. Das heißt, es ist natürlich sinnvoll, dass diese Blätter auch im Westen gelesen werden, weil es natürlich nichts bringt, wenn es einerseits nur die West- und andererseits nur die Ostzeitungen gibt. Fakt ist, dass entgegen der Tendenz nach dem Fall der Mauer gegenwärtig die sogenannte Westpresse allesamt rückläufig ist. Auch die Super Illo hat ja schwerste Verluste von 850 auf 600.000 runter. Und dass andererseits sehr stabil geblieben sind die ehemaligen Bezirkszeitungen der SED, die natürlich nun in journalistisch anderer Form erscheinen und natürlich inzwischen auch stabilisiert sind die überregionalen Zeitungen, sei es das Neue Deutschland. Von daher denke ich, ist das Bedürfnis bei den Lesern hier schon so vorhanden. Und ich glaube, dass wir auch jetzt so eine Gegenwelle erleben. Das heißt, die Leute sind von diesem sehr schillernden und an sehr plakativen Effekten hängenden Journalismus erstmal sehr begeistert worden und stellen nun fest, dass es das auch nicht ist. Und so könnte ich mir vorstellen, dass sich im Verlaufe der nächsten Jahre auch neue Formen herausbilden, weil die alte Schreibe des Ostens wollen sie ja nun auch nicht mehr haben, aber diese neue auch nicht. Und um es mal zugespitzt zu sagen, warum soll es nicht auch im Journalismus einen dritten Weg geben, der einerseits unterhaltsamen und interessanten Journalismus macht, aber bestimmte Grundregeln der Information einhält. Und das ist sicher nicht nur ein Problem in der ehemaligen DDR, sondern in Westdeutschland genauso. Wenn ich an die Auseinandersetzung gerade mal im Rundfunkbereich mit diesen ganzen Dubelwellen und Ähnliches denke, nicht?
Marcel Braumann schreibt für das Neue Deutschland, kurz ND, die im Osten derzeit eine Auflage von 87.000 Menschen erzielen und dieses Quartal zum ersten Mal seit Maueröffnung keinen Rückgang zu verzeichnen hatten und in ihrem Verbreitungsgebiet vergleichbar viele Leser und Leserinnen erreichen, wie etwa die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche Zeitung.
Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1992.
Schon wieder deuten alle Zeichen darauf hin, dass sich die Situation am Golf zuspitzen würde. US-Kriegsschiffe sind auf dem Weg ins Mittelmeer. Aus dem Weißen Haus in Washington sowie den NATO-Strategieetagen ist Säbelrasseln zu vernehmen. Die Ölpreise gehen schon wieder in die Höhe. Alles schon mal dagewesen. Genauso wie die gewiss nicht falschen Argumente, dass es eine Sauerei ist, wenn das irakische Regime Massenvernichtungswaffen produziert, mit Gift- oder Nuklearsprengköpfen hantiert und sie nicht zuletzt gegen Teile der eigenen Bevölkerung einsetzt. Eine Sauerei, die genauso zu verurteilen ist wie die der irakischen Helfershelfer, die zum Beispiel hier gerade um die Ecke in Laa sitzen und sich eine goldene Nase verdienen. Die Imperialisten der NATO also im Clinch mit den Regionalimperialisten vom Golf? Scheinbar zwischen alledem das Engagement der weltumspannenden Garantin für Gerechtigkeit, der UNO. Aus ihrem Hauptquartier in New York werden auch immer wieder die Flugzeuge der USA, zumindest gut geheißen, die in Irak im Einsatz sind, um die Resolutionen der UNO durchzusetzen. Wie sowas konkret aussieht, zeigten die letzten Wochen. Immer wieder Flüge von sogenannten Aufklärungsflugzeugen der USA, die allerdings alles andere als diesen Titel verdient hatten. Als hätten sie zum Ziel, die internationale Wirtschaftsblockade perfekt zu machen, fliegen sie so niedrig über erntereife Getreidefelder im Irak, dass hektarweise die Ernte vernichtet ist, teilweise sogar über Treibstoffabwürfe in Brand gesetzt wird. Auf internationale Anfragen wurde von den USA erklärt, dies seien tatsächlich Kontrollflüge gewesen, die Flugtechnik sei allerdings irrtümlich so angewandt worden. Zynismus kennt eben keine Grenzen. Vor diesem Hintergrund führten wir heute ein Interview mit Karam Keller aus Hamburg. Ihn fragten wir eingangs danach, inwieweit der UN-Sicherheitsrat denn tatsächlich die Rolle wahrnehmen kann, die ihm in den meisten Medien öffentlichkeitswirksam zugebilligt wird, nämlich der einer neutral übergeordneten Kontrollinstanz.
vorab vielleicht drei Bemerkungen. Die erste ist, dass es eine ziemlich verbreitete Legende gibt über diese Organisation. Es handelte sich beim Sicherheitsrat nicht um eine demokratische Organisation. Es sitzen dort 15 Staaten, von denen 10 fluktuierende Mitglieder, die anderen 5 sind ständige Mitglieder, und diese allein sind verfügen über das Vetorecht. Das heißt, von ihnen allein hängt es ab, ob ein Beschluss gefällt wird oder nicht, denn es reicht auch, dass diese 5 Länder für einen Beschluss sind, und auch reicht es aus, dass ein Teil dieser 5 ständigen Mitglieder für einen Beschluss ist, wenn von den anderen Mitgliedern kein Veto eingereicht wird. Dieser Sicherheitsrat ist nicht der UNO unterworfen, gehorcht also keinem übergeordneten Gremium und handelt selbstständig. Nun heißt die Frage, wer sind diese ständigen Mitglieder? Das sind die USA, England, Frankreich, Sowjetunion, die es nicht mehr gibt, und China, die keinen Gebrauch von ihrem Sitz macht. Es bleiben also die USA, England, Frankreich, also die ehemaligen Kolonialmächte und die heutige Weltmacht, beschließen allein über das, was geschieht und was nicht. Die haben schon in der UNO-Karte es verankert, dass der Sicherheitsrat in seinen Beschlüssen autonom ist, braucht nicht der UNO-Vollversammlung zu folgen. Und damit also ist der Angeklagte, die ehemaligen Kolonialmächte, die heutige Weltmacht, sind zugleich Richter über die Welt. Das ist der Widerspruch des Sicherheitsrats, und damit hat er wohl keine Legitimation mehr, über die Welt zu herrschen.
Wer käme denn dann aber in Frage, zum Beispiel, um jetzt Waffenproduktion oder auch Waffenimporte zu verhindern, zu kontrollieren?
Wenn aber nun die Frage tatsächlich so anstehen sollte, dass Waffenimporte in den Irak verhindert werden sollte, und wer sollte dies kontrollieren, dann auf jeden Fall sollen das nicht diejenigen Mächte sein, die die Welt bedrohen, nämlich also nicht die USA, England, Frankreich, NATO-Staaten, das sind keine neutralen Staaten, das sind Weltmächte, müssen auf jeden Fall bündnisfreie Staaten sein, es dürfen also keine NATO-Mitgliedstaaten sein, es dürfen auch keine Staaten der US-Allianz sein, und es sollen auch sehr gemischte Gruppen sein. Und möchte auch außerdem noch herausstellen, dass weder die UNO noch der Weltsicherheitsrat in dieser Region ein Interventionsrecht hat, weil die UNO die Arabische Liga als eine regionale Suborganisation der UNO anerkannt hat. Das heißt, wenn Kontrollen im Irak verfügt werden, dann kommt in erster Linie die Arabische Liga in Frage.
Wir haben jetzt schon des Öfteren über die Rolle der USA gesprochen. Dabei ist es wahrscheinlich immer mitzudenken, dass im Moment in den USA Wahlkampf ist. Würdest du sagen, dass es eine geradezu zentrale Rolle spielt, dass jetzt sich vielleicht außenpolitisch nochmal durch Säbelrasseln oder vielleicht sogar durch einen erneuten Golfkrieg nochmal Punkte für Bush innenpolitisch gut machen lassen?
Bedauerlicherweise ja. Und das hat auch Vorgeschichte mehrfach, Andreas, sehr oft erlebt, noch jetzt im Gedächtnis skandalöse Wahlkampf von Major, der gerade mit dieser Bedrohung, den Irak anzugreifen, in England Frühjahr gewählt worden ist. Auch ein anderes Beispiel, nicht lange her, 13 Jahre zuvor, hat bei der Ablösung der Carter-Administration durch Reagan die Frage eine Rolle gespielt, was welche Politik die USA gegenüber Iran spielen. Der Konflikt war nach dem Schah-Sturz der, dass Iran seine Guthaben in den USA zurückgefordert hat. Die USA haben dies abgelehnt. Daraufhin haben Volksmujahedin die US-Botschaft besetzt und darauf setzten die USA die Luftwaffe ein, auch mit Spekulation auf Wahlergebnisse. Das heißt, dass die Bürger oder Bürgerinnen im Westen, die jene Regierung gewählen, die am stärksten Weltmachtmanier zeigt. Das ist also nicht allein Kritik an den Regierenden und Herrschenden, sondern auch an den Bürgern, die dieses Verhalten begünstigen. Und das spielte sich jetzt wieder ab.
Und vor dem Hintergrund hat dann die US-Regierung jetzt dann, sagen wir, einen Weg eingeschlagen, dieses Terrain, das sie verloren hat, indem der Golfkrieg eben nicht zu dem Ende geführt worden ist, der damals propagiert worden war, nämlich Sturz Saddam Husseins und natürlich auch Einnahme der Hauptstadt des irakischen Staates, dass jetzt dieses Terrain, was damals eben verloren worden ist, jetzt rechtzeitig vor den Wahlen wieder gut gemacht werden soll?
Was die USA zu ihrem Verhalten bewogen hat, ist nicht die eigene Moral dieser Weltmacht, ist moralisch bankrott, sondern die Tatsache, dass zumindest in der arabischen Welt von Tanga bis Abadan ein Aufstand bestanden hat gegen dieses Verbrechen und waren im Februar, etwa Mitte Februar, 8 Millionen Menschen gewesen, die sich freiwillig gemeldet haben, um an der Seite des Iraks gegen die Aggressoren zu kämpfen. Das heißt, die USA standen vor der größten Niederlage ihrer Geschichte und es hätte eine Eskalation gegeben, die niemand mehr im Griff hätte. Ich möchte auch herausstellen, dass es nicht allein Araberinnen und Araber waren, die an der Seite der schwer geprüften irakischen Bevölkerung gestanden haben, sondern ich möchte eben Indien nennen, Nepal, schwarzafrikanische Staaten, auch in Südamerika, womit ich sagen will, dass es nicht jetzt allein arabische Solidarität gewesen war. Von mir aus hätten die USA den Krieg weitermachen können, müssten aber dann die Konsequenzen auch tragen.
Und das heißt, das, was damals eben dann nicht eingelöst werden konnte, aus Gründen, wie du sie gerade geschildert hast, das soll jetzt zumindest mal durch entsprechendes Säbelrasseln im Wahlkampf, in der Wahlkampfzeit wieder ein Stück weit wettgemacht werden.
So würde ich zustimmen, möchte allerdings präzisieren, eine genauere Analyse der Ökonomie und Volkswirtschaft der USA zeigen, dass die Krisen der Wirtschaft und damit auch für die Krise in der Gesellschaft in den USA so mit normalen Mitteln nicht mehr in den Griff zu bekommen sind, auch nicht mit den steigenden Subventionen und Interventionen, die aus Europa kommen, also auch unserer und deine Störmittel, die aufgewendet werden, um den Dollar zu stützen.
Die Bundesrepublik Deutschland, immerhin rund 75 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, erklärte sich durch ihre Regierung großzügig bereit, 5.000 Flüchtlinge aus Bosnien aufzunehmen. Immerhin umgerechnet 0,006% der BRD-Bevölkerung. Kingl reist nun mit diesem Modell derzeit wie ein Werbevertreter durch die europäische Nachbarschaft und fordern die europäischen Nachbarn auf, ihm gleich zu tun. Und in London wird dann derzeit angestrengt, über die Bildung von Sicherheitszonen im ehemaligen Jugoslawien nach Golfkriegsvorbild diskutiert. Am Wochenende meldet sich nun auch Thielmann Zülch, Bundesvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für bedrohte Völker, zu Wort. 5.000 Flüchtlinge sei lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Klang ganz gut, fanden wir. Was seine Presseerklärung aber sonst noch erklärte, klang dann ganz anders.
Wenn die Vereinten Nationen, die Europäische Gemeinschaft und die westlichen Großmächte der serbischen Aggression weiterhin ihren Lauf lassen, muss mit der völligen Austreibung der nicht-serbischen Nationalitäten aus Bosnien-Herzegowina gerechnet werden.
Was denn, wenn nicht freien Lauf lassen, militärisch intervenieren, danach nach militärischem Engagement auch durch die Völkerschützer, klang diese Presseerklärung doch sehr stark. Die Pressesprecherin dann heute der Gesellschaft für bedrohte Völker fühlte sich mit dieser Frage völlig überfordert.
Ja, also da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Das müsste eigentlich Herr Zürich beantworten.
Aber Herr Zürich ist nicht da, gibt den ganzen Tag Interviews und ist irgendwo in der Bundesrepublik unterwegs. Die Pressesprecherin Gundula Zeitz erklärt dennoch, in welchem Rahmen sich überhaupt nur die Vorstellung eine Gesellschaft für bedrohte Völker bewegen kann.
Also wir fordern selbstverständlich nicht jetzt irgendwie Bomben auf Belgrad oder so. Das ist natürlich nicht der Sinn. Ne? Das ist ja klar. Das können wir auch schlecht machen als Menschenrechtsorganisation. Das ist... nicht unsere Absicht, aber
das große Aber, was dann tun gegen diesen Krieg in Jugoslawien, sofern man der Ansicht ist, dass hier aus Deutschland überhaupt etwas getan werden müsste, das bezweifelt Peter Steyer vom der Wiener AG Wehrdienstverweigerung, die seit Monaten schon für einfache Unterstützung von Desertionen, für offene Aufnahme von Flüchtlingen plädieren. Für ihn ist auch diese 5000-Personen-Lösung, die die Bundesregierung seit dem Wochenende so großartig propagiert, auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Außerdem würde sie gerade im Punkt Deserteure überhaupt nicht greifen.
Soweit wir das verfolgen konnten von Österreich aus, ist in der vergangenen Woche in verschiedenen Flüchtlingszügen von den kroatischen Behörden an der slowenisch-kroatischen Grenze eine groß angelegte Familientrennung passiert. Die Männer, die zu Tausenden in Nordbosnien von ihren Verteidigungslinien geflohen sind, aufgrund einer desolaten Bewaffnung, aufgrund dessen, dass sie wohl auch völlig kampfunwillig waren in der Zwischenzeit, dass diese Männer aus den Zügen herausgeholt worden sind, in andere Züge hineingesetzt wurden, tagelang warteten und dann mit den Schiffen nach Südwestbosnien um Mostar neuerlich zwangsmobilisiert wurden, und zwar wahrscheinlich in den kroatischen Einheiten, die auf bosnisch-herzegowinischem Gebiet kämpfen.
Peter Steyer aus Wien geht davon aus, dass sowohl von der Bundesregierung in Wien wie auch in Bonn es Spezialabsprachen mit Zagreb gibt, dass sowohl Frauen wie Kinder wohl ausreisen können, Männer zwischen 16 und 60 sicher derzeit nicht aus Bosnien herauskommen. Informationen von vor Ort selber würden dies auch bestätigen, dass gerade diese Männer keine Chance hätten, im Moment auszureisen. Auch ein weiterer, viel diskutierter Vorschlag, jetzt von London besonders ins Gespräch gebracht, analog dem Golfkrieg, damals für die irakischen Kurden, Sonderschutzzonen einzurichten. Von diesem Vorschlag hält Peter Steyer auch nicht allzu viel.
Das Problem ist, wo man jetzt noch so etwas wie eine Sicherheitszone errichten könnte. Das ist theoretisch am Kosovo möglich oder in der Vojvodina in Makedonien. Das ist praktisch in Bosnien-Herzegowina, soweit ich das überblicken kann, kaum noch irgendwo möglich, weil es kaum noch Regionen gibt, in denen man sagen könnte, dort wird also eine Luftraumsperre mit vom See aus durchgeführt und durchgesetzt, ohne eine gröbere militärische Auseinandersetzung in Gang zu setzen. Das heißt, man hat mit Sicherheitszonen in Bosnien-Herzegowina alle Chancen, kleinweise in einen Krieg hineinzuschlittern. Das ist wahrscheinlich der Weg, zu einer internationalen Militärintervention zu kommen, wie er am allerlangwierigsten und katastrophalsten enden wird.
Dennoch scheint der Westen ja gerade von allen Seiten von großem Verantwortungsgefühl für Jugoslawien oder dem, was davon noch übrig ist, geplagt zu sein. Selbst Generalheeresinspekteur Naumann verkündigte gestern seine militärischen Überlegungen, dass nämlich ein großer militärischer Schlag derzeit in Jugoslawien überhaupt nicht sinnvoll sei. Von dieser merkwürdigen, unterschiedlichen Verantwortung der europäischen Staaten ist auch Peter Steyer verwundert.
Es Sie kann das nicht ganz ernst nehmen. Es ist ja eine ziemlich paradoxe Situation, dass die Militärs auf der Bremse stehen und die Diplomaten einheizen und Militär hinschicken wollen, nicht? Und gleichzeitig werden Flüchtlinge nur in kleinen Dosen aufgenommen. In Österreich ist die Visumpflicht eingeführt worden vor 4 Wochen. Und eine Woche später ist Außenminister Mock an die Weltöffentlichkeit getreten mit der Forderung einer Militärintervention. Zwar ohne österreichische Beteiligung, aber es sollte sich durch eine Allianz bilden. Das heißt, da besteht eine Doppelbödigkeit, dass man einerseits die Zivilisten nicht ins Land lassen will und andererseits dort eine kriegerische Durchsetzungspolitik gemeinsam mit Kroatien betreiben will, die ich für ziemlich katastrophal für die Leute dort halte. Weil wenn Zivilisten in Massen in Bosnien-Herzegowina gehalten werden, ja, von allen Ethnien, dann sind das auch die Opfer einer Militärintervention von morgen. Das ist ja keine Frage.
An einem Punkt scheinen sich Österreicher und Deutsche auch mal wieder ähnlich zu sein, dass nämlich der Hauptverantwortliche für den Konflikt die serbische Aggression in Jugoslawien alleine sei. So wie hier die Gesellschaft für bedrohte Völker, dort inzwischen eine grüne Globopfrau. Trotzdem sieht Peter Steyer aufgrund der frühen Tätigkeit der Friedensbewegung auch ein etwas differenzierteres Bild. Nicht nur diese einheitliche Position Serbien an allem schuld.
Andererseits ist es aber, glaube ich, so, dass in Österreich schon wesentlich früher Friedensinitiativen versucht haben, mit ihrer Ratlosigkeit den einen oder anderen Anknüpfungspunkt zu finden. Und ich bin nicht ganz mutlos, dass im Herbst, vielleicht ähnlich wie in Frankreich, wo ich glaube, dass die Friedensbewegung gute Arbeit macht in Bezug auf diesen Krieg, gegen diesen Krieg, dass wir vielleicht auch in Wien im Herbst die eine oder andere Aktion gemeinsam, vielleicht sogar mit den Grünen, wenn diese Klubobfrau wieder zur Besinnung kommt, dass man dann gemeinsam eine größere Friedensaktion machen kann, auch mit den Gemeinden der Serben und der Kroaten, die noch vernünftig sind in Wien und die ja sehr groß sind, nicht? Die aber Dialoge führen und die versuchen, auch jetzt schon für Zeiten von Waffenstillständen, für die Zeiten danach, Mittel und Wege von Zusammenleben vorzubereiten.
Das Entscheidende für Peter Steyer von der Wiener Arbeitsgemeinschaft Wehrdienstverweigerung bleibt allerdings, dass die Konfliktlösung für Jugoslawien auch aus Jugoslawien herauskommen muss und gar nicht von außen herangetragen werden kann.
Das ist, glaube ich, das große Missverständnis von Europa, dass alle sagen, es muss eine Politik von außen sein. Ich meine eigentlich, dass letztlich diese Waffenstillstände von den Konfliktparteien in Bosnien-Herzegowina ausgehandelt werden müssen. Westeuropa, die UNO, Österreich, Deutschland, die können da höchstens Hilfsdienste leisten. Ich glaube, das ist eine dieser Anmaßungen, die von Anfang an passiert sind, dass das jetzt international gelöst werden sollte. Das ist nicht möglich. Das müssen die Konfliktpartner dort zum Gespräch zurückfinden irgendwann.
Anne?
Hallo Anne, hier ist Elvira.
Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Ich will Radio Dreieckland hören.
Ach genau, das wollte ich dir doch eh sagen. Ich habe außerdem neues Radio. Hör doch mal.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Tja, Elvira, schade, die Sendung ist schon rum. Wir haben jetzt leider nur noch, ich glaube, einen einzigen Veranstaltungshinweis und einen Blick aufs eigene Programm, oder? Der einzige Veranstaltungshinweis heute Abend ist der, der immer am Ende des Dienstagsinfo steht, nämlich die Ankündigung der Volksküche. Was es gibt, wissen wir nicht mal, wir wissen nur, wo sie ist, nämlich hier in Freiburg in der Wonnhalde.
Musik. Ihr hört das Tagesinfo vom 28. Juli 1992.
Ja, dann bleiben uns noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Das, was ihr musikalisch gehört habt und jetzt noch im Hintergrund hört, ist eine Frechheit. Steve Y, Erotic Nightmares, ist es jetzt gerade vorher lief, Answers auch von Steve Y. Und am Anfang als Trainer, was hat man denn da? Was hat man denn da? Ballerina, Ballerina mit der schönen italienischen Ankündigung, auch Steve Y. Dies war im Tagesinfo von Radio Dreigland. Andere Musik gibt es nachher, weil es andere Sendungen gibt oder aus sonstigen Gründen. Zum Beispiel ab 20 Uhr Frauen- und Lesbenradio Magazin. Oh Gott, wieder dieser französische Name, über den ich heute schon mindestens 10-mal gestolpert bin. Olympe de Gouchet, würde ich jetzt einfach sagen. Ob das richtig gesprochen ist, weiß ich nicht. Es ist eine Frau aus der französischen Revolution, die damals Frauenrecht deklarierte, außerdem Schriftstellerin und Dramatikerin war, also Theaterstücke schrieb. Dies von 20 bis 21 Uhr Olympe de Gouchet und ab 21 Uhr Frauen- und Lesben Musik, Musik, Mix, Musik, Frauen, Musik, Musik, Frauen, Musik, Musik steht's hier. 21 bis 22 Uhr. Die Grafik kann ich euch nicht besser rübergeben. Ab 22 Uhr dann die Indie-News. Neue Nachrichten aus gut aus der Welt der Independent-Labels von 22 bis 23 Uhr. Und ab da Kategorie X bis zum Sendeschluss ungefähr 1 Uhr nachts. Und jetzt hier direkt im Anschluss an Steve Way. Steve Way, Radio International zu Barcelona, Olympia, Spiele und Geist der Herrschenden.
In diesem Sinne waren heute zum letzten Mal am Mikrofon verantwortlich der Andreas
und der Jörg.